Die Presse.
Wenn man das zum ersten Mal in der Hand hält, so ein Schmuckstück, dann steht man vor sich selbst ein bisschen parade und sagt, oje.
Die Stimme, die wir hier hören können, erkennen vielleicht nicht alle sofort. Es ist die der ehemaligen deutschen Kanzlerin Angela Merkel. Seit Tagen bespricht unser Nachbarland Deutschland, und zwar dabei durchaus kritisch, die Biografie der ehemaligen CDU-Parteivorsitzenden und eben Kanzlerin rauf und runter. Ja, aber auf diese Kritik hat Merkel auch eine Antwort parat.
Jetzt stelle ich es auch gerne dar, stelle mich auch gerne den Kontroversen, die es über dieses Buch gibt. Eine finde ich ein bisschen, wenn ich das noch anfügen darf, ein bisschen komisch, wenn jetzt so gesagt wird, ach, da steht ja gar nichts Neues drin, was wir noch nicht wussten, also ganz großartige Dinger. Stellen Sie sich mal vor, ich würde jetzt Sensationen veröffentlichen, was man über mich sagen würde. Man würde sagen, die hat uns die ganze Zeit belogen. Die eigentlichen Dinge hat sie uns geheim gehalten. Und deshalb sage ich mal, wer zwischen den Zeilen liest, wird, glaube ich, mitkriegen, dass schon dies und jenes Neue drinsteht.
So. Nach insgesamt 16 Jahren im Amt ist Angela Merkel ja 2021 in Politpension gegangen. Damals hat sie dann mit ihrer engsten Vertrauten und Mitarbeiterin Beate Baumann gleich eine Firma gegründet und die beiden haben sich hingesetzt und an diesem Buch geschrieben. Es heißt Freiheit, ist ziemlich dick geworden, seit Dienstag im Buchhandel und es beginnt mit diesem Satz.
Dieses Buch erzählt eine Geschichte, die es so nicht noch einmal geben wird. Schon, weil es den Staat, in dem ich 35 Jahre gelebt habe, seit 1990 nicht mehr gibt.
Ja, am Dienstagabend wurde das Buch dann im Deutschen Theater Berlin präsentiert. Die Ausschnitte hier in unserem Podcast sind von diesem Abend, den die Zeit Online live gestreamt hat. Moderiert wurde diese Veranstaltung von Anne Will, die ja im Vorjahr ihre Sonntagabendsendung beendet hat und mittlerweile einen eigenen Podcast macht. Ja, und Anne Will war sehr milde zu Merkel in ihrer Moderatorinnenrolle. Sie hat gesagt, das Buch sei irrsinnig präzise gearbeitet und total fleißig geschrieben. Allerdings hat sie dann auch schmunzelnd erwähnt.
Ja, das ist ein Kompliment.
Ja, ich habe mir heute für diese Folge einen etwas strengeren Beobachter ins Studio eingeladen. Er verrät mir gleich, ob und vor allem wer diese Merkel-Biografie unbedingt lesen sollte und was einen da so erwartet. Ja, und mein Name ist Anna Wallner. Ich melde mich wie immer aus der Redaktion der Presse. Das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast unserer Zeitung. Und bevor wir loslegen, gibt's noch einen kurzen Hinweis für Sie. Wir haben etwas ganz Spezielles für Sie, nämlich in der ersten Dezemberwoche. Da schaut die Presse gemeinsam mit Unica Sustainable Business Solutions und Wien Energie genauer auf das Thema Dekarbonisierung. Ab dem 2. Dezember bieten Expertinnen und Experten auf unserer Webseite diepresse.com unter /Dekarbonisierung Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Perspektiven zu diesem Thema mit täglich wechselnden Schwerpunkten. Wir raten, seien Sie dabei und entdecken Sie, wie die Zukunft nachhaltig gestaltet werden kann. Hallo Tommy, danke, dass du da bist.
Gerne, servus Anna.
Sag mal, ist es eigentlich eine Sensation, wenn eine Ex-Kanzlerin Memoiren schreibt?
Ich glaube, das ist jetzt einfach üblich. Boris Johnson hat heuer Memoiren herausgebracht. Die amerikanischen Präsidenten machen das regelmäßig. Auch die deutschen Kanzler, also Helmut Schmidt, Willy Brandt, Kohl natürlich, der hat auch mehrere Bücher geschrieben in den Memoiren. Und Merkel hat ja gesagt, es war irgendwie der Wunsch, sich zu erklären und nicht, dass ihr alles sozusagen interpretiert wird und sich mal das alles klarzustellen und zurechtzurücken.
Nichts Besonderes, sie hat es angekündigt.
Es ist nichts Besonderes.
Besonders ist es jetzt aber doch irgendwie aufgenommen worden die letzten Tage, vor allem in der deutschen Presse sozusagen. 736 Seiten hat das Buch Freiheit, das ja eigentlich im großen Teil ihrer Biografie erzählt, bevor sie überhaupt in die Politik gekommen ist, also auch aus ihrer Kindheit, ihrer Jugend,
genau,
ihrer ganzen Studienzeit. Was ist denn jetzt von diesem Buch zu halten?
Ja, das ist ihre Lebensbilanz und sie sagt, es ist in zwei Teile gespalten, also die erste Zeit 35 Jahre in der DDR-Zeit. dann diese Zäsur des Mauerfalls 1989. Und was immer noch ein bisschen im Dunkeln liegt eigentlich, ist ja ihr Einstieg in die Politik. Sie hat sich da herangetastet, hat bei den Grünen sich da informiert, dann ist sie beim demokratischen Aufbruch gelandet und schließlich in der CDU. Und dann ist sie ja ein kometenhafter Aufstieg da geglückt. Also die wurde ja schon 1990 unter Anführungszeichen als Kohls Mädchen, Frauen- und Jugendministerin und später Umweltministerin. Also so eine Alibi-Frau, kann man sagen, aus dem Osten. Und die wird dann plötzlich erstens CDU-Chefin und in weiterer Folge dann eben Regierungschefin, Kanzlerin und das gleich für 16 Jahre, so wie ihr Mentor Helmut Kohl. Also das ist schon bemerkenswert. Sie hat aber auch gestern auch zum Beispiel in der Buchpräsentation bei Anne Will im Deutschen Theater auch gesagt, also auf den Vorwurf hinauf, da sind ja keine Sensationen drinnen. Ja, sagt sie, wie denn auch? Ich habe da ja alles offengelegt in meiner Amtszeit und also es gibt da wenig Neues.
Also eigentlich ist es ein bisschen so die Schilderung gewisser Dinge, die nur aus ihrer Sicht, wie sie das erlebt hat. Ich finde es ganz interessant, wenn man dann eben so nachliest, wie sie Putin das erste Mal trifft und auf ihn wartet, wie sie gewählt wird zur Regierungschefin 2005 oder auch dann der Zapfenstreich zum Ende 2021, an dem man sich ja wahrscheinlich noch am ehesten erinnert, auch wenn man dann so quasi ihre Sicht drauf liest. Aber es ist schon so typisch, wie sie halt auch sonst rüberkam, sehr trocken. Fast ein bisschen naiv in der Sprache, finde ich. Erstaunlich für eine ehemalige Regierungschefin, oder?
Auch das ist interessant. Es wurde kein Ghostwriter da herangezogen, kein Berater, irgendwie ein Literat.
Das kann man böse sagen, das merkt man auch.
Ja, das merkt man auch. Das ist ein bisschen tröge, ein bisschen öde, wie die deutschen Rezensenten das bis jetzt gefunden haben. Also es ist Merkel pur, 1:1. Und interessanterweise kommt ja bei ihr der Witz immer so ein bisschen raus, eben bei Interviews, bei öffentlichen Auftritten, da ist sie nicht ganz so kontrolliert. Und das war auch gestern, kam da immer wieder so ein bisschen blitzte der Humor hervor, ein paar lustige Anekdoten aus ihrer Jugend, wie sie da ins Wasser gefallen ist, bei der Matura-Feier im See in der Uckermark, wie sie Putin eine Kiste Radeberger Bier hingestellt hat und der kam dann prompt zu spät beim G7-Gipfel in Heiligendamm. Also solche Sachen kommen dann raus und dann hat sie auch erzählt, also wenn ich jetzt ein bisschen auspacke über die Grünen und über die Geheimnisse in den Regierungskoalitionen, und dann hat sie gesagt, sofort, jetzt packe ich auch wieder ein. Also sie hat es ein bisschen gelüftet, aber halt eben nur ein Zipfelchen. Und ich finde, besonders interessant fand ich eben, dass zum Beispiel ihre Co-Autorin ist Beate Baumann. Mhm. Und die wurde auch nicht vor den Vorhang gebeten, die will da nicht in die Öffentlichkeit. Aber das ist ja eine klare Arbeitsteilung. Und das war schon so.
Erzähl uns mal, wer ist diese Beate Baumann?
Die Beate Baumann ist seit 1992 hat die angefangen bei ihr als Bürochefin aus der niedersächsischen CDU. Und das war dann ihre große Vertraute in der ganzen Zeit der Ministerära, später als CDU-Chefin, Bundeskanzlerin. Also ihre Partnerin in Crime, kann man fast sagen. Also ihre engste Vertraute, ihre politische Beraterin. Sie hat ja auch zum Beispiel gesagt, sie soll diesen Satz, und irgendwie werden wir das schaffen, in der Flüchtlingskrise ja zu Beginn. Auch da hat sie ihr geraten, das genau so zu formulieren in der Pressekonferenz. Was ihr dann später auch zum Vorwurf gemacht worden ist. Also dieses geflügelte Wort. Also Beate Baumann hat einen ganz, ganz großen Einfluss auf sie gehabt, auch in einer wechselseitigen Beziehung. Und darum war es jetzt nur logisch, dass die beiden Frauen dieses Buch gemeinsam verfasst haben, ohne einen Autor, ohne einen Ghostwriter, wie das halt so üblich ist, bis auf Boris Johnson oder Barack Obama, die sie ja selber als Literaten verstehen ein bisschen. Ja.
Das macht Merkel nicht. Aber und diese Entstehungsgeschichte dieses Buches ist auch generell ganz spannend, finde ich, weil die beiden Frauen sich gleich nach Ende der Amtszeit 2021 eine Wohnung genommen haben, oder?
Genau.
Und gemeinsam in dieser Wohnung in Berlin an dem Buch geschrieben haben.
Genau, also ich glaube, das war eine Arbeitsteilung. Jeder hat sich so ein Kapitel vorgenommen. Dann wurde das irgendwie ausgetauscht, korrigiert, gegengelesen und für gut oder für schlecht befunden. Und so kam das jetzt über Jahre, muss man auch sagen. Die haben sich auch zurückgezogen manchmal zu Refugien in die, an die Ostsee, an der Halbinsel Dars, wo sie dann an der Küste entlang spaziert sind, um den Kopf auszulüften.
Also, und ich finde ganz interessant, im Spiegel steht in der Beigeschichte zum Interview und zu dem großen Interview, ja, das ja dann auch überall jetzt in Social Media geteilt wurde, weil sie auf die Frage, wie sie auf die Ampelkoalition, das Chaos in der Ampelkoalition, was sie sich da gedacht hat, hat sie gesagt, Männer, das war dann das Cover des Spiegel. Aber in der Beigeschichte steht auch drinnen, wie die beiden dann auch das angegangen sind, an welchen Verlag sie das verkaufen.
Ja, also es wurden mehrere Angebote herangetragen. Der Chef von Random House, glaube ich, ist persönlich nach Berlin geflogen, um sie da irgendwie zu ködern. Im Endeffekt ist es dann Kiepenhauer-Witsch geworden, ein eher linksbunzierter Verlag, mit dem Argument, dass eine Frau dort Verlagschefin ist. Also das, so heißt es jedenfalls. Und es gab auch ein großes Voraus-Honorar. Also da ist die Rede von 7 bis 10 Millionen Euro. Also das ist schon gewaltig. Überhaupt erinnert das Ganze so ein bisschen an amerikanische Buchlaunches, an Offensiven, wie man auf den Markt dann geht, auch mit großen Interviews. Interessant ist eben auch da eine Buchpräsentation nächste Woche mit Barack Obama in Washington. Also die gibt das nicht, es ist keine kleine Nummer, das geht dann gleich mal international. Und es erscheint auch in 30 Ländern.
Ja, also, es ist zeitgleich auch auf Englisch erschienen, auch in Amerika erhältlich gewesen seit gestern Dienstag. Aber du hast es jetzt auch erwähnt mit diesem Geld. Ich finde es interessant, also das Buch ist auch wirklich relativ teuer, die Hardcover-Copy mit 44,50 Euro, aber eben, wie gesagt, mehr als 700 Seiten. Was mich erstaunt hat doch, ist, wie viel Häme es schon gibt, dass sie damit jetzt so viel Geld verdienen wird. Ich meine, natürlich ist es eine Meldung und vielleicht ganz interessant, aber ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass man bei Barack Obama oder Hillary Clinton sich beschwert hat, dass sie da irgendwie so viel Geld dran verdienen, weil ja, das ist halt das Nebenprodukt von einer solchen Arbeit.
Ganz genau.
Also dass man ihr das nicht vor. Ich meine, vor allem der Deutsche Boulevard haut sich da ja drauf.
Ja, also ich finde das auch total komisch und das ist so ein bisschen die Neidgesellschaft, die es da gibt in Deutschland, aber auch bei uns in Österreich. In Amerika ist das einfach, also wenn man sich 3 Jahre hinsetzt für so eine Arbeit und das Maximum herausholt, why not? Ja, also ich finde gar nichts dabei.
Wir sind uns einig, wir gönnen ja die Millionen, absolut, aber wir sind doch auch kritisch vielleicht beim Inhalt. Du hast die Rezensenten schon erwähnt. Mhm. Es kommt nicht so super an, habe ich das Gefühl, nach dem ersten Durchblicken. Es ist, glaube ich, so diese Folklore Merkel als Figur, ja, das ist irgendwie, wie wir es schon erzählt haben, ein paar Bonmots und so ist lustig, aber es gibt schon auch viele, die sagen, erstens wichtige Teile der Politik zwischen 2005 und 2021 fehlen. Aber es gibt auch Kritiker wie Timothy Galton-Ash, der hat heute erst in der Zeit sich vor allem mit ihrer Russlandpolitik und was sie dazu in dem Buch schreibt, auseinandergesetzt und gesagt, also eigentlich ist sie da viel zu wenig kritisch mit sich selbst.
Genau, also Selbstkritik kommt da jetzt eben nicht vor. Wäre auch überraschend, ich kann mich auch jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern, dass irgendwelche Memoirenschreiber, Politiker, Ex-Politiker sich da groß gegeißelt haben und sich selbst bezichtigt haben. Also das wäre nicht unbedingt zu erwarten gewesen, aber ein bisschen mehr Reflexion wahrscheinlich schon. Bei der Flüchtlingskrise, glaube ich, muss man das, erklärt sich das aus den Umständen heraus, dass da in Budapest am Bahnhof Keleti auf einmal tausende Flüchtlinge sich zusammengetan haben, um in den Westen zu marschieren nach Österreich. Also da war dringend geboten irgendeine Lösung. Dann später gab es ja dann auch wirklich schwere Konflikte innerhalb der deutschen Regierung, innerhalb der Partei sogar mit Finanzminister Schäuble, oder auch mit anderen, Innenminister de Maizière, die gefordert haben, ein viel stärkeres Grenzregime. Und das hat sie halt schleifen lassen. Und das andere ist eben die große Geschichte in der Russlandpolitik. Da hat sie sich so ein bisschen als Putin-Flüsterer profiliert in der Zeit. Und sie hat den also auch dutzende Male getroffen und wollte ihn unbedingt sozusagen ein bisschen an der Leine halten und kontrollieren auch und versuchen, ihn einzubinden. Das ist gelungen zum Teil mit diesem Minsker Abkommen in der Ukraine 2014. Aber danach hat sie einfach das einfach schleifen lassen.
Wobei, da muss ich dich kurz unterbrechen, der Timothy Galton-Ash schreibt eben, dass aus seiner Sicht Merkel zwar alle westdeutschen Männer ausmanövriert hat, aber die osteuropäischen Männer inklusive Orban und Putin genau das mit ihr getan haben. Also der sieht das noch kritischer und sagt, so an der Leine hat sie den Putin gar nicht gehabt.
Ist zumindest versucht, ihn irgendwie halbwegs da irgendwie ihm einzubinden. Bei Orban, da spielt eine geringere Rolle. Putin ist natürlich die Schlüsselfigur. wie gesagt, also sie wollte Schlimmeres verhüten, verhindern und sie hat auch gemeint, wenn sie bei dem Bukarester NATO-Treffen 2008 der Ukraine einen Blankoscheck gegeben hätte für einen NATO-Beitritt, was übrigens auch die anderen westlichen Staats- und Regierungschefs nicht wollten. Also weder die Franzosen, Sarkozy noch George W. Bush. Dann wäre das über Jahre ein Prozess gewesen, der eine Destabilisierung zu einer Destabilisierung geführt hätte. Also das kann ich irgendwie nachvollziehen, dass man da jetzt nicht gleich der Ukraine irgendwie in der Aussicht stellt, ja, ihr könnt jetzt in die NATO. Die andere Geschichte war die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Da meint sie, da ist kein Gas durchgeflossen und es hat irgendwie auch nicht beeinflusst den Überfall auf die Ukraine. Da kann man natürlich schon auch die Gegenmeinung vertreten. Also da wurde schon, da hätte sie eigentlich auch stärker auftreten müssen. Zugleich muss man auch sagen, der Druck war natürlich sehr groß, aus der Wirtschaft weiterhin billiges Gas für Deutschland zu bekommen. Also das sind immer so Abwägungssachen. Im Nachhinein natürlich sieht man das klarer und besser. Aber sie hat sie ja immer als Moderatorin verstanden. Also auch in der Regierungspolitik in Deutschland zwischen Christdemokraten und Sozialdemokraten. Und das war genauso ihre Rolle halt auch in der internationalen Politik. Und meine Meinung ist ja, dass sie eine Amtszeit zu lang regiert hat. Da gab es auch eine Episode, ich weiß nicht, ob es im Buch jetzt so genau ausgeschildert wird. Also Barack Obama hat ja angeblich geraten oder gedrängt sie dazu, noch einmal zu kandidieren 2017, im Wissen, dass sie sozusagen die Einzige ist, die dann Donald Trump im Westen Paroli bieten kann, was ja dann auch nicht so ganz funktioniert hat. Ja.
Ja, das stimmt. Und jetzt sagt sie, sie konnte ja jetzt nicht mehr, denn die Wiederwahl von Trump ist nicht mehr im Buch drinnen natürlich, das Buch ist vorher fertig geworden, aber sie hat im Interview mit dem Spiegel unter anderem auch ganz offen gesagt, dass sie nicht erfreut war über die Wiederwahl von Trump, sich gefreut hätte, wenn es Kamala Harris wird. Also da ist sie dann immer deutlich, also ich finde das schon interessant und auch dieses, das Zitat, das man da jetzt so hochhängt mit dieser Frage beim Ampelchaos, Männer, ich denke mir dann immer, man lässt ja dann da auch witzige Bonmots durchgehen, die man umgekehrt als total sexistisch empfinden würde. Mhm. Wenn ein Mann das sagen würde über drei Frauen und sagen würde, na, da denke ich an Frauen, ja, das würden alle, da hat sie schon ein bisschen so eine Retro-Politik-Freifahrtschein. Und gleichzeitig frage ich mich, wir wissen natürlich, es gab viel Kritik an ihrer Politik, gerade von sehr konservativer Seite, auch in Österreich. Viele haben mir dann auch diesen Zufluss der AfD und so weiter ihrer Politik zugeschrieben. Aber wenn sie dann so ganz offen sagt, ja, also Trump findet sie auch nicht super, denke ich mir dann fast, ist sie überhaupt noch eine konservative Politikerin?
Sie ist eine Politikerin, die halt so in der Mitte ist, auf jeden Fall. Keine klassische Konservative, vielleicht eine klassische Christdemokratin eher. Die kommt aus Ostdeutschland, aus einem protestantischen Elternhaus, hat da sicherlich ihre Erfahrung gemacht mit der Obrigkeit, mit dem Regime, da sich nicht zu weit hinauszulehnen. Sie sagt ja, das war ein gewisser Schutzraum in ihrem Elternhaus. Also das muss man aus dieser Sozialisierung in Ostdeutschland verstehen. Und dass sie nicht gleich alles verwirft, was da in der DDR war, das ist auch verständlich. Und ich war sicher ein Fremdkörper in dieser westdeutschen CDU am Anfang, als Frau, als geschiedene Frau noch dazu, als Protestantin, als Ostdeutsche. Also das war nicht leicht und sie sagt das ja auch, was dann die Frage war irgendwie gestern auch in dem Abend, was ist schwieriger gewesen, dass sie Frau der Ostdeutsche. Ja, das sind halt zwei.
Ja, und sie hat darauf sehr klar gesagt, also ich glaube, ich bin in erster Linie Frau.
Ja, ja.
Das ist dann schon noch interessant, weil ich erinnere
mich auch. Aber die Prägung war, sagt sie auch stärker in dem Buch, war stärker als dass sie in Ostdeutschland aufgewachsen ist.
Ja, und sie ist, was ich aber interessant finde, weil in ihrer Amtszeit hat sie sich sehr schwer getan, zu sagen, sie ist Feministin. Kann auch, mich gut erinnern, da gab es mal so ein, ich glaube am World Economic Forum oder so, in Davos eine Fragerunde und da hat sie und die von der Leyen als konservative Politikerin ganz klar gesagt, sie sehen sich nicht als Feministinnen. Das gab damals auch einen Aufschrei im Feminismus. Und jetzt sagt sie aber doch mit Rückblick, also das Thema Frau hat sie stärker geprägt als Ostdeutsch.
Genau. Sie hat das nicht raushängen lassen. Nicht, dass sie eine Ostdeutsche ist, nicht, dass sie eine Frau ist. Das war eigentlich auch jetzt bei Kamala Harris und auch früher bei Hillary Clinton so. Die wollten das auch jetzt nicht so groß vor sich hertragen. Also dieses Frauenthema hat sie möglicherweise erst später entdeckt. Sie hatte auch gesagt, sie hat Probleme gehabt in dieser Männerwelt CDU. Da gab es sicher harte Bandagen, auch rund um diese Kanzlerkandidatur. Da musste sie ja 2002 Edmund Stoiber den Vortritt lassen. 2004, 2005 gab es diesen Konflikt mit Friedrich Merz. Also das hängt ja natürlich ein bisschen nach.
Da will ich jetzt einhaken, ja. Weil das eben so, das finde ich auch so spannend, dieser Friedrich Merz, dass der damals schon gleichzeitig ja. wie Sie, zeitgleich wie Sie Kanzler werden wollte, es nicht geworden ist, zwischendurch, wie wir wissen, immer wieder gescheitert ist. Jetzt ist seine Zeit und Chance.
Genau.
Wie siehst du denn seine aktuelle Chance? Wird er jetzt wirklich der nächste Kanzler Deutschlands?
Also ich sehe da, die Bahn ist frei. Also Scholz, die SPD hat sich selbst geschädigt mit dieser Debatte über die Kanzlerkandidatur. Also das ist sofort auch in den Umfragen bemerkbar, hat sich das bemerkbar gemacht. Da gibt es irgendwie jetzt kaum irgendwie eine außer er stolpert über sich selbst und macht irgendwie einen fatalen Fehler. Aber selbst die CSU ist jetzt hinter ihm. Also Söder hat sich für ihn auch ausgesprochen. Das war das Problem am letzten Mal, dass sie die gegenseitig blockiert haben, Laschet und Söder. Und Scholz war dann der lachende Dritte in diesem Wahlkampf. Also für diesmal, und da ist er schon in glaube ich, in 3 Monaten ist die Wahl in Deutschland. Also ich glaube, da sind die Weichen gelegt.
Und Merkel hat sich zu ihm zurückgehalten, oder? Also das Buch habe ich jetzt nicht mehr, müssen wir ja auch ganz offen sagen, beide das 734-starke PDF gestern bekommen und natürlich nicht komplett gelesen. Wir haben zwar quer gelesen die wichtigen Stellen, aber zum Beispiel ob Merz vorkommt, aber das wüssten wir vermutlich.
Es ist ja schon gescannt worden im Inhaltsverzeichnis, im Personenregister, der kommt glaube ich 10-mal vor, was nicht so oft ist.
Und nicht so, dass sie ihm irgendwie schadet, also in öffentlichen Aussagen.
Nein, die haben sich, glaube ich, jetzt mittlerweile ausgesöhnt. Zum 70. Geburtstag hat er eine Laudatio gehalten. Und gestern auf die Frage von Anne Will, gönnen sie ihm, was soll sie darauf sagen? Natürlich gönnen sie ihm den Sieg und sie sagt irgendwie so ein bisschen leicht herablassend, er ist ja auch ein machtbewusster, ein ehrgeiziger Mensch, so wie ich auch. Also das war das Problem damals vor 20 Jahren, als beide versucht haben, da ging es ja nur um die Fraktion und den Fraktionsvorsitz. Genau. Und Merz war ihm beleidigt, dass er da nicht zum Zug gekommen ist.
Also wir fassen zusammen, sie könnte selbstkritischer sein. Es sind ein paar spannende Episoden drinnen, auch vor allem, wie sie die Wende erlebt hat. 89, so steigt sie ein. Ich finde den allerersten Satz auch ganz hübsch. Dieses Buch erzählt eine Geschichte, die es so nicht noch einmal geben wird, schon weil es den Staat nicht mehr gibt, in dem sie beginnt. Abschlussfrage an dich, Tommy. Wer sollte Merkels Freiheit lesen und wer soll eher die Finger davon lassen?
Ja, also wahrscheinlich AfD-Anhänger sollten das vielleicht nicht lesen. Das würde wahrscheinlich den Blutdruck in die Höhe gehen lassen. Aber auf jeden Fall sollen das lesen in Deutschland Nostalgiker, Anhänger der Großen Koalition, auch Grüne, also relativ ein breites Spektrum.
Und Geschichte und Politikstudenten.
Auf jeden Fall. Das muss auch so sein, weil das ist ja ein mittlerweile ein wissenschaftliches oder zeitgeschichtliches Thema.
Ja. Ja, und ein letztes Mal lassen wir an dieser Stelle noch Angela Merkel zu Wort kommen. Sie hat bei der Präsentation am Dienstagabend nämlich gesagt, ihre Absicht sei gewesen, das Buch für jene zu schreiben, die sich nicht den ganzen Tag mit Politik beschäftigen.
Ja, wir beide, Frau Baumann und ich, haben einfach das Gefühl gehabt, wir wollen es erzählen, und zwar so erzählen, dass es für Historiker okay ist, aber für normale, also nicht Falschinformationen sozusagen überwiegen und für normale Bürgerinnen und Bürger auch vielleicht ein Anlass ist, mal reinzugucken, wie funktioniert Politik und so ein bisschen zu schmökern.
Ja, und die Links zu Texten und Analysen der Merkel-Biografie aus unserer Feder stelle ich Ihnen natürlich wie gewohnt in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Und dann habe ich noch einen weiteren Hinweis. Meinen Kollegen Thomas Vierecke, den wir intern, wie Sie vielleicht bemerkt haben, Tommy rufen, können Sie gleich noch einmal hören, und zwar im Falter-Podcast. Da ist er nämlich nach unserem Gespräch zur Aufnahme hingeeilt. Im Falter-Podcast geht es aber um ein anderes Thema, nämlich um den internationalen Strafverfolgungsprozess. Strafgerichtshof und die Auswirkungen des Urteils gegen Netanyahu und die Hamas. Hören Sie sich das vielleicht auch an, und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann sagen Sie anderen weiter. Wenn Sie Kritik oder Feedback für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter podcast@diepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagt Anna Wallner. Machen Sie es gut und auf bald.